die grüne Perspektive.
Dieburger Grüne berichten von ihrer politischen Arbeit.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Podcast-Folge im Rahmen unserer Reihe Gute Kinderbetreuung, was ist sie uns wert? Wir hatten jetzt schon zwei Folgen in dieser Reihe. Die erste hat sich mit dem Trägerübergang einer Kita hier in Dieburg befasst. Die zweite Folge war aus aktuellem Anlass dem Waldkindergarten gewidmet, dem die Schließung drohte, was jetzt hoffentlich abgewendet wurde. Und heute soll es um die politischen Rahmenbedingungen gehen. Es soll um die Vereinbarkeitsdebatte gehen, um eine feministische Perspektive, um die Rolle von Familie, aber hauptsächlich auch von Müttern in dieser Gesellschaft. Und dazu haben wir heute zwei Frauen eingeladen, Maren Will und Sandra Pereira-Hedbold. Hallo.
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 Schön, dass ihr dabei seid. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch einfach selbst vorstellt, ihr beiden, und dann können wir vielleicht mal mit ein paar Fragen einsteigen.
Ja, ich bin Maren, ich bin 35, ich habe zwei Kinder, anderthalb und 4 Jahre, also beide im Kita-, Krippen- bzw. Kindergartenalter, und bin tatsächlich beruflich im Bereich Coaching und Beratung unterwegs. Also ich coache und berate Selbstständige, hauptsächlich Frauen, mit den Themen berufliche Neuorientierung, Selbstständigkeit und auch Vereinbarkeit. Und habe da auch ein bisschen einen persönlichen Hintergrund, was Vereinbarkeit, die Vereinbarkeitsthematik angeht, von berufstätigen Müttern. Ziemlich früh wieder eingestiegen ins Berufsleben bei beiden Kindern. Genau. Kurzform.
Okay. Ja, ich heiße Sandra und ich bin auch Mutter von zwei Kindern, ebenfalls im Kindergartenalter 3 und 5. Und ich bin an sich, seit ich 18 bin, kommunalpolitisch aktiv. Erst in Großumstadt, wo ich aufgewachsen bin, und jetzt in Münster, wo ich seit 11 Jahren lebe mit meinem Mann. Und genau, bin ebenfalls berufstätig im Messewesen und teile mir da mit meinem Mann auch die Betreuung unserer Kinder. Wir arbeiten beide in Teilzeit und eigentlich mit der Geburt auch unserer Tochter wurde das Thema auch Gleichberechtigung für mich natürlich auch viel relevanter, weil ich einfach auch gesehen habe, wie starr eigentlich unsere Rollenbilder dann doch noch sind und auch die Erwartungen an uns als Paar. Und dementsprechend ist das mittlerweile doch eins der Themen, die mich sehr umtreibt.
Ja, vielleicht kann ich da gleich mal so einen Einstieg nochmal zum Thema an einem ganz besonderen Punkt machen. Ich hatte zum Internationalen Frauentag eine Lesung verfolgt. Da ging es um das Buch Mütter, Macht, Politik. Jeweils mit einem Punkt versehen, aber vielleicht auch als Aufruf zu verstehen. Und da wollte ich aus dem Klappentext einfach nur mal ein kleines Zitat vorlesen. In einer Gesellschaft, die Familien ignoriert, werden Mütter systematisch an den Rand gedrängt. Damit finden wir uns nicht ab. Es reicht. Und diese Diskussion, dachte ich, führen wir vielleicht heute Abend. Und dazu seid ihr herzlich eingeladen. Also Maren, du hast jetzt ja auch geschildert, wie deine berufliche Perspektive aussieht und hast herausgefunden oder halt auch festgestellt, dass es doch wirklich auch große Hürden gibt in diesem Bereich Vereinbarkeit. Es ist immer täglich die Sorge, sind meine Kinder gut versorgt, wenn ich an meine Arbeitsstelle muss, und klappt es eigentlich auch, wenn ich krank bin, oder wer guckt, wenn die Kinder krank sind? Also es gibt ja einfach erstmal so dieses Verlässlichkeitsthema. Vielleicht kannst du einfach dazu auch mal so deine Perspektive.
Ich glaube, es sind mehrere Punkte. Also was Sandra eben auch schon gesagt hat, ist es zum einen, natürlich sind es Rollenbilder in unserer Gesellschaft, die immer noch sehr festgefahren sind. Also wir haben immer noch in Deutschland das klassische Mann-Frau-Kind-Modell. Der Mann ist Ernährer und geht arbeiten und die Frau arbeitet höchstens in Teilzeit. Finde ich auch spannend, dass du gesagt hast, ihr arbeitet beide in Teilzeit. Sind tatsächlich, habe ich in dem Buch, was du erwähnt hast, Barbara, gelesen, 4% in Deutschland, wo beide in Teilzeit arbeiten. Das muss man sich mal überlegen. Also es ist so unglaublich wenig. Und da ist noch so ein weiter Weg, was Gleichberechtigung angeht. Und ich persönlich befinde mich in so einer sehr, in so einer, ich nenne es immer Vereinbarkeitsbubble, wo irgendwie viel Feminismus unterwegs ist und viel Gleichberechtigung. Und man denkt immer, wir sind da alle schon gleichberechtigt, wir sind es aber nicht. Und das sind zum einen natürlich diese Rollenbilder, die es uns schwer machen, aber auch festgefahrene Strukturen natürlich in Unternehmen. Also dass es immer noch nicht anerkannt ist, dass Väter in Elternzeit gehen zum Beispiel, dass immer noch hauptsächlich die Frauen Elternzeit nehmen. Dadurch haben sie natürlich dann auch Karriereeinbußen im Endeffekt. Das führt auch dazu, dass viele Frauen dann wieder erst in Teilzeit starten und nicht in Vollzeit starten. Und dieses Modell, dass beide in Teilzeit starten, gibt es einfach noch extrem selten. Es ist immer noch so, dass dann meistens der Mann in den meisten Fällen der Haupternährer ist, die Frau dann maximal in Teilzeit startet. Und da ist ja schon mal ein strukturelles Grundproblem. Und warum ist das so? Natürlich hauptsächlich, weil es ist nicht so, weil die Frauen nicht wieder arbeiten wollen, sei es jetzt in Teilzeit oder in Vollzeit, sondern es ist hauptsächlich so, weil strukturelle Probleme wie zum Beispiel fehlende Kinderbetreuung ein Riesenthema sind. Weil wenn keine Kinderbetreuung da ist, und es ist leider nicht genug Kinderbetreuung da, also es fehlen ja über hunderttausende Kita-Plätze deutschlandweit, mal ganz zu schweigen von der Qualität in den Kitas aufgrund von Personalmangel, da können wir einfach nicht von einer gut ausgelegten Kinderbetreuung sprechen. Und wenn die Frauen dann ein schlechtes Gefühl haben, ihre Kinder in Betreuung zu geben oder gar nicht erstmal die Möglichkeit haben, ihre Kinder in Betreuung zu geben, dann ist natürlich schwierig, wieder in die Arbeit einzusteigen. Und dann kommen natürlich unflexible Arbeitsmodelle dazu, weil man einfach mehr Flexibilität braucht mit Kindern. Und die ganze Care-Arbeit hängt einfach immer noch zu 80%, glaube ich. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber es ist extrem viel bei den Frauen. Und damit meine ich nicht nur Care-Arbeit mit den Kindern, sondern auch Care-Arbeit, also Pflegearbeit mit den Eltern. Ne? Also dass Frauen ihre Eltern, Oma und Opa quasi, pflegen und die Kinder. Und dann ist es ja natürlich so, dass einfach Care-Arbeit nicht bezahlt ist. Care-Arbeit ist nicht anerkannt bei uns in der Gesellschaft. Ne? Also es ist auch nochmal ein Riesenthema, dass die fehlende Wertschätzung für Care-Arbeit, für Sorgearbeit nicht vorhanden ist bei uns im Allgemeinen, ja, in der Allgemeinheit. Und dadurch das Ganze natürlich vom Wert her gemindert wird, was vollkommen absurd ist, weil der Kapitalismus natürlich überhaupt nicht funktionieren würde, wenn Frauen nicht diese Care-Arbeit leisten würden. Ne? Wenn Frauen nicht seit den 50ern ihren Männern den Rücken freigehalten hätten. Also das sind zum einen strukturelle Probleme und dann sind es auch interne Probleme wie Kommunikation mit dem Partner und das Unwissen, was Mental Load bedeutet. Also ich möchte hier keinen Monolog führen, deswegen kann vielleicht Sandra auch noch was dazu sagen. Aber vielleicht so als Einweisung, was so die gröbsten Probleme sind. Also vor allem unbezahlte Care-Arbeit und fehlende Kinderbetreuung.
Ja, vielleicht ist es ja auch interessant, Sandra, du hast gesagt, ihr habt euch tatsächlich schon beide auf Teilzeit geeinigt. Das ist natürlich ja auch nicht immer einfach, also für die Männer in ihren Betrieben. Also da ist man ja auch nicht unbedingt besonders anerkannt, wenn man also Elternzeit nimmt und dann auch seine Arbeitszeit reduziert. Geht es bei euch besser? Kannst du das so bestätigen?
Naja gut, ich meine, im Endeffekt haben wir die Entscheidung getroffen und dann an unsere Arbeitgeber weitergetragen. Es gibt ein Recht auf Teilzeit, heißt, es konnte auch nicht verwehrt werden, auch nicht meinem Mann. Natürlich ist er nicht auf Liebe gestoßen von Anfang an. Also sein Chef hat definitiv nicht gejubelt und gesagt, ja, klasse, dass du jetzt auch noch in Teilzeit gehst. Er hat auch Kolleginnen in seinem Team, die natürlich bereits in Teilzeit waren und der Job ist entsprechend dann halt auch in Teilzeit möglich und daher hat er einfach das Recht auf seiner Seite. Aber mittlerweile, wir machen das jetzt auch schon ein paar Jahre, glaube ich, haben sie sich im Team schon sehr gut strukturiert. Also es ist aber auch so, dass wir dadurch, dass wir ja beide in Teilzeit arbeiten. Wir natürlich auch das Privileg haben, das muss man dazu sagen, dass auch unsere Eltern jeweils in der Nähe wohnen. Wir sehr flexibel sind auch wiederum für den Arbeitgeber. Also sowohl mein Mann wie auch ich haben Gleitzeit bzw. Vertrauensarbeitszeit und können einfach beide relativ flexibel mit unseren Stunden umgehen. Heißt, wenn mal ein Termin ansteht, können wir den auch meist wahrnehmen, solange es frühzeitig genug irgendwo abgeklärt ist. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, dass Teilzeit nicht unbedingt immer negativ gesehen werden sollte. Also dass auch das ein Umdenken geben muss in der Gesellschaft, dass Teilzeitarbeit nicht per se dazu führt, dass jemand weniger arbeitet, schlechter arbeitet. Im Gegenteil, ich habe selbst in meinem Team einige Mütter und Teilzeitarbeitende und finde im Gegenteil, gerade manchmal, weil man weiß, dass die Zeit sehr kostbar ist, dass man nur gewisse Zeit zur Verfügung hat, arbeitet man dann auch manchmal effizienter. Und ich glaube, es muss einfach generell ein Umdenken geben. Und da sind wir ja auch in der Verteilung von Care-Arbeit. Wir brauchen einfach wirklich ein Umdenken, was auch die generelle Vollzeitarbeit angeht. Wenn nämlich beispielsweise vier Tage Woche, das wird ja auch diskutiert, wenn man wirklich mal solche Schritte gehen würde, würde das ja auch bedeuten, dass wieder Kapazitäten frei würden auf auch der Seite von Männern, um Care-Arbeit einfach zu übernehmen. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Also ich finde, man sollte als Familie versuchen natürlich, sich das irgendwo so zu gestalten, dass es halt machbar ist. Aber ich finde, man muss halt auch irgendwo versuchen, das halt gerecht aufzuteilen. Also nicht nur die klassischen Bilder und ja, die Strukturen sind da, die Rollenbilder sind da und ich weiß, es ist nicht einfach, gerade wenn man irgendwo auch die Verdienste sich anschaut, dann ist es leider oft so, dass Frauen einfach auch immer mal weniger verdienen, aber ich finde, man sollte trotzdem versuchen, irgendwo mit seinem Partner in den Dialog zu treten, vor allem, wenn man das Privileg hat, es zu können. Und da auch irgendwo ein Umdenken, ne, auch in seinem Privaten einfach irgendwo zu fördern. Was nicht heißt, dass man nicht halt eben auch politisch da noch viel, viel einfordern muss.
Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, was diesen Wandel geht. Also man spürt schon, man spürt schon einen gewissen Wandel, gerade was so diese ganzen New Work-Debatten angeht und die Überlegung mit der Vier-Tage-Woche. Und trotzdem hat man das Gefühl, das passiert in so einer bestimmten, was ich vorhin gesagt habe, Bubble an Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Und drumherum ist Deutschland einfach noch sehr festgefahren. Ich habe ja auch ich bin von der IHK zertifizierte Vereinbarkeitsmanagerin. Es gibt da tatsächlich inzwischen richtige Ausbildungen zu, wo man dann auch in Unternehmen geht und denen beibringt, was ist eigentlich Vereinbarkeit, ne? Und Vereinbarkeit beinhaltet ja super viel. Das ist jetzt nicht nur Familie und Job. Und das mit der Vier-Tage-Woche haben so viele Unternehmen erfolgreich, also da gibt es ja richtig wissenschaftliche Studien dafür, dass es effizienter ist oder effektiver ist wie die klassische Fünf-Tage-Woche mit dem 9-to-5 40-Stunden-Modell. Und trotzdem, finde ich, fühlt man sich dann so ein bisschen, wie als würde man in einer anderen Welt leben, weil dann politische Diskussionen auf höherer Ebene stattfinden über eine 42-Stunden-Woche. Und dann denkt man sich so, wo leben wir eigentlich? Also es ist so, leben diese Personen, die sowas entscheiden, irgendwie auf politischer Ebene komplett realitätsfern oder leben wir in einer anderen Realität? Also das passt nicht zusammen. Und wir haben so einen enormen Fachkräftemangel in Deutschland, den man einfach ohne Probleme stopfen könnte, also füllen könnte, wenn man die Mütter wieder in Arbeit bringen würde. Und es gibt super viele Mütter, die wieder arbeiten wollen, die es aber nicht können, weil eben einfach die strukturellen Bedingungen nicht gegeben sind, ne? Wie Kinderbetreuung zum Beispiel. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich damit beschäftigt, dann geht gefühlt schon was voran. Aber wenn man dann ganz Deutschland sieht und was in der Politik los ist, dann ist es schon ein ganz schöner Dämpfer, was da vorangeht. So.
Das ist richtig. Ich glaube auch, es passiert natürlich viel irgendwo in der Blase, in der man irgendwo sich bewegt. Gerade eben denke ich auch ne, jetzt mit unserem Hintergrund, bei dir als Vereinbarkeitsmanagerin oder auch bei mir, jetzt mit dem politischen Engagement bei den Grünen natürlich, da ist man irgendwo ein bisschen anders geprägt. Aber ich glaube auch gerade deswegen ist das auch wiederum unsere Pflicht irgendwo, wenn man diese Privilegien hat, die auch zu nutzen und diese Debatten auch zu führen und weiterzutragen. Und ich sehe es selbst in meinem Freundeskreis und am Ende muss man sagen, sind wir, also na, bin, habe ich studiert, meine Freunde haben studiert, ich habe sehr viele Akademiker-Freundinnen, die, sobald es dann darum ging, irgendwo Kinder zu bekommen, tatsächlich zurückgetreten sind und gesagt haben, ja, ich muss aber irgendwo ja die Kinderbetreuung übernehmen, weil mein Mann kann das nicht machen. Mein Mann kann nicht irgendwo Elternzeit nehmen. Und ich finde das schade. Also ich finde das schade, dass selbst so hochgebildete Frauen, die ja eben im Arbeitsmarkt benötigt werden, dann an der Stelle fehlen, weil ja, sie sagen irgendwo, ja, das geht nicht. Und nicht bereit sind, auch irgendwo diesen Kampf oder diese, ne, irgendwo zu kämpfen, also die, ne, wirklich diesen Weg zu gehen. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber ich würde mir das wünschen von Frauen, die das halt können, weil es so viele Frauen da draußen gibt, die dieses Privileg nicht haben, weil sie alleinerziehend sind, weil sie ganz anders kulturell bestimmt sind, Migrationshintergrund haben, weil sie in Partnerschaften leben, die gar nicht auf Augenhöhe sind, Gewalt erleben. Und ich finde, dann ist es erst recht irgendwie unsere Pflicht, da einfach anders mit umzugehen und uns tatsächlich dann auch in dem Sinne zu engagieren und da auch den Wandel mit voranzubringen.
Ja, ja. Und trotzdem muss ich sagen, also auch da stimme ich dir vollkommen zu, aber ich finde, dieses Thema politisches Engagement ist ja noch mal ein Stück drüber. Also wenn man sich schon überlegt, dass wir alleine schon im Moment als Frau irgendwie oder als Frau und Mutter 3 Jobs gleichzeitig machen müssen, also irgendwie Hausarbeit, Care-Arbeit und den Vollzeit- oder Teilzeit Erwerbsarbeitsjob. Gleichzeitig steigen aber die Anforderungen an uns in der Gesellschaft, was alle Bereiche betrifft. Also ne, man muss die perfekte Schultüte haben, man muss bei jedem Spielbesuch irgendwie den perfekten Kuchen gebacken haben und das ist alles so eine, auch in Zeiten von Social Media, so eine extremer Druck, der auf uns abgelastet wird. Wir tragen irgendwie den Großteil des Mental Loads, also alle Aufgaben, die irgendwie zu erledigen sind. Viele dirigieren dann einfach nur noch ihre Männer. Und dann soll man zusätzlich auch noch sich politisch engagieren. Da frage ich mich halt so ein bisschen, wie. Ne? Und dann finden ja solche Sitzungen auch meistens dann irgendwie in einer Zeit statt, wo die Kinder schlafen gehen müssen oder wo man sich dann irgendwie sowieso schon zu Hause aufteilen muss. Ja, also ich sehe es als extrem schwierig an, das auch noch zu fordern von Frauen, beziehungsweise weiß nicht so richtig, und da spreche ich auch aus meiner Erfahrung, wann man das noch machen soll. Also ich engagiere mich gerade bei uns in der Kita, weil wir da ein paar Themen haben. Und das ist noch ein Teilzeitjob zusätzlich, ganz ehrlich. Ne? Irgendwelche Schreiben vorbereiten, dann mit den Elternvertretern sprechen. Wir haben jetzt einen Gesamtelternbeirat gegründet. Also teilweise sind das 2-3 Abende in der Woche, wo man dann da sitzt und irgendwie politische Themen bearbeitet. Zusätzlich natürlich auch noch im Erwerbsberufsleben bei mir. Aber es ist, ja, also viel Freizeit bleibt da auf jeden Fall nicht mehr.
Vielleicht ist auch das Gute, dass nicht alle alles machen müssen. Also ich meine, deswegen sind wir ja heute auch hier nochmal zusammen, weil es natürlich auch unterschiedliche Perspektiven gibt. Und ich glaube, es zeigt einfach nur, an wie vielen Bereichen dieses gesellschaftlichen und politischen Lebens Veränderungen stattfinden müssen. Es reicht uns halt nicht aus. Es ist zwar eine Voraussetzung, wenn wir eine gute Kita haben mit verlässlichen Öffnungszeiten, aber wir müssen, wenn wir dann abends zum Beispiel in eine Sitzung gehen, ich bin ja nun auch Stadtverordnete und habe da also schon langjährige Erfahrungen mit den Widerständen, die es dann halt auch gibt. Ne? Natürlich sind es erstmal Eltern, also familienfeindliche Sitzungszeiten. Also diese Randbedingungen gibt es. Aber es ist natürlich sehr viel mehr an Widerstand, der einem da begegnet. Also dann sind es halt erstmal sehr unverständliche Blicke, wenn es überhaupt um neue Familienmodelle zum Beispiel geht. Also wir sind konfrontiert in der Regel mit sehr viel konservativen Ansichten. Und zum anderen ist es so, dass tatsächlich die Tatsache, und da würde ich dich bitten, Maren, einfach nochmal von der anderen Seite drauf zu schauen, die Tatsache, dass so wenige Frauen in diesen Parlamenten sitzen, bedeutet natürlich auch, dass für die Frauen nicht so viel Raum gegeben wird. Also das sind dann so die Themen, die man mal halt so in so einem Ausschuss, der zweimal im Jahr tagt, vielleicht mal anspricht. Aber wenn zum Beispiel in einem Stadtparlament ein Frauenförderplan diskutiert werden soll, das ist so eine lachhafte Veranstaltung, das wird belächelt oder es wird gesagt, na ja, die können doch alles, wenn sie das machen wollen. Also das sind ja so viele Widerstände, die so festgefahren sind, wo ich glaube, dass es auch nie aufhören wird. Also wenn ich an meine Geschichte denke, das ist auch schon, weiß ich nicht, 40 Jahre, 50 Jahre frauenbewegte Geschichte, aber wir sind ja zum Teil sogar rückschrittig wieder. Es gibt ja mittlerweile so viele Bestrebungen, ich meine, wenn wir nur die ganze Gender-Debatte anschauen, also das Rad zurückzudrehen.
Ganz schön deswegen, geschrieben.
Bitte?
Ach, es gab auch ein Leserbrief im Dieburger Anzeiger quasi gegen Gendern.
Du hast einen schönen geschrieben.
Ich habe einen dagegen geschrieben, also pro Gendern, mit sehr vielen Argumenten drin.
Ja.
Weil ich das, ja, also ist ja total lächerlich, da wieder Rückschritte zu gehen. Aber das kann man halt aus unserer Generation auch immer nicht so richtig nachverfolgen. Und das liegt natürlich auch daran, dass einfach viele, und ich sage es jetzt einfach, alte weiße Männer in den Parlamenten sitzen. Ne? Ja. Es ist einfach so.
Ich wollte auch vorhin gar nicht sagen, dass es einfach nur das politische Engagement irgendwie wichtig ist oder dass man irgendwie sich auf kommunaler Ebene engagieren soll, sondern generell, dass wenn man irgendwo in einer partnerschaftlichen Beziehung ist, die halt auf Augenhöhe ist, dass man auch dieses Privileg nutzen sollte, um gewisse Debatten zu führen. Das war auch das, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, dass man nicht nur irgendwo politisch, wobei ich denke, dass es auch wichtig ist, sich politisch zu engagieren für Frauen, weil genau das, was Barbara ja auch sagt, es sitzen so viele Männer in Parlamenten irgendwie, auch kommunalpolitisch, die einfach so lebensfern von dem sind, was wir als junge Mütter tatsächlich erleben, dass es einfach wichtig ist, dass es halt viel mehr Frauen in Parlamenten gibt. Nicht nur Frauen, also es ist generell wichtig. Ich habe erst gestern gelesen, dass nur 3% der Parlamentarier irgendwie Migrationshintergrund haben. Auch das ist schockierend. Auch das muss geändert werden. Und ich glaube, je diverser tatsächlich so ein Parlament aufgestellt ist, desto besser können sie Entscheidungen treffen. Und deswegen ist es, auch wenn es für uns schwierig ist, und ich weiß, dass es auch für uns als Eltern einfach sehr oft schwierig ist, dass wir uns beide kommunalpolitisch engagieren. Ich tatsächlich mehr im Ortsverband, mein Mann aktuell in der Gemeindevertretung hier bei uns. Ist es aber einfach wichtig, dass auch unsere Stimme gehört wird, weil ich sehe das gerade auch bei aktuellen Entscheidungen in Münster, aber auch bei euch in Dieburg, wie oft zu Lasten von jungen Familien entschieden wird. Gerade die Haushaltslage ist natürlich in allen Kommunen nicht gut. Und wo wird gespart oder wo werden Kosten erhöht? Bei jungen Familien. Weil die am Ende einfach viel weniger Gewicht haben als die irgendwie über 50% der Wählerschaft, die alle über 50 sind, ne? So zumindest Zahlen, glaube ich, von der letzten Bundestagswahl. Und da ist es halt nicht verwunderlich, dass, und ich sage es jetzt auch einfach mal, alte weiße Männer nicht familienfreundlich entscheiden, weil ihre Realität einfach anders aussieht. Sie sind selbst wahrscheinlich mit nicht arbeitenden Müttern aufgewachsen. Ihre Frauen sind vermutlich ebenfalls zu Hause geblieben. Und woher sollen sie dann tatsächlich irgendwo wissen, wie oder wissen wollen, sage ich manchmal sogar, wie unsere Lebensrealität aussieht und was wir für Bedürfnisse haben. Und daher finde ich, ist es sehr wichtig, dass man sich engagiert. Nicht nur kommunalpolitisch, sondern generell. Und auch zum Beispiel im Gesamtelternbeirat, den du ja auch schon genannt hast, finde ich eine super tolle Initiative. Wir haben sie ja auch vor 3 Jahren hier in Münster gegründet und eben hier in Dieburg jetzt dieses Jahr. Und ich finde wichtig, dass sich auch da einfach Eltern engagieren, um ja tatsächlich unseren Belangen auch irgendwo Gewicht zu verleihen.
Ich meine, politisches Engagement fängt ja in der Regel wirklich bei der persönlichen Situation an oder bei der Frage, wie verbessere ich die persönliche Situation. Da finde ich das auch eine richtige Antwort zu sagen. Es müssen natürlich nicht alle in die Kommunalparlamente oder darüber hinaus in den Landtag oder in den Bund. Es gibt ja so viele Initiativen, die auch genauso eine Veränderung natürlich herbeiführen. Also wenn ich mir anschaue, wie selbst auch Eltern das erleben, was sie auf einmal gemeinsam schaffen können. Das war bei uns einfach sehr deutlich an diesem Beispiel mit dem Waldkindergarten. Also eine Bedrohung, die dann tatsächlich dazu geführt hat, also dass da unglaubliche Kräfte freigesetzt wurden und dass es auch Spaß gemacht hat, tatsächlich sich dann zu engagieren. Es führt halt nicht immer gleich zu einem guten Ziel, aber die Ausdauer, ich denke, die ist dann schon auch wichtig und da geht man auch durch viele Täler und das ist sicher kein straighter Weg. Aber ich finde, an den Stellen ist es dann einfach auch politisch. Das ist ja auch, ne, ist ja nicht nur politisch, wenn du ein Mandat hast und dich über Bebauungspläne zum Beispiel irgendwie da streiten musst. Ich finde aber trotzdem, dass die Politik muss sich bereit machen dafür, dass es möglich ist. Also dass auch junge Frauen, dass Mütter in der Lage sind, sich da zu beteiligen. Und dazu gehören natürlich auch Dinge wie eine ordentliche Kinderbetreuung. Also früher hatte man das sogar bei Sitzungen. Inzwischen habe ich nie mehr wieder gehört, dass es überhaupt Frauen gibt, die ihre Kinder bei Sitzungen betreut haben wollen, ne? Das hört man so in grünen Kreisen, kriegt man das noch manchmal mit. Wir bieten auch Kinderbetreuung an für diese und jene Veranstaltung. Also es sind so viele Dinge, die eigentlich nötig sind an vielen Bereichen, dass man Teilhabe haben kann. Und zum anderen finde ich noch mal einen Punkt, vielleicht ist das auch noch mal was, vielleicht sollten wir auch viel mehr mal so diese positiven Elemente hervorheben. Also was es uns bringt, also wenn wir tatsächlich in der Lage sind, unsere Kinder in einem guten Umfeld aufzuziehen, wie viel Freude das ja auch machen kann. Das hört sich ja immer so an, als wäre das alles nur furchtbar anstrengend und stressig. Aber ich erlebe das gerade selbst, weil wir jetzt 2 Enkelkinder haben. Also das kann ja auch einfach eine enorme Freude bereiten. Und das wird oft auch ein bisschen vergessen bei der Diskussion. Und das erleben dann zum Beispiel eben auch Väter, die in der Lage sind, sich tatsächlich mit ihren Kindern zu befassen. Also die für sie verantwortlich sind, Teil der Woche. Und das, finde ich, sollte vielleicht sogar auch so als weiß nicht, als positive Wende irgendwie auch erwähnt sein.
Ja, ich glaube, man schafft das, dass die Väter sich mehr mit ihren, also dass die Väter mehr Care-Arbeit übernehmen, schafft man nur, indem man Reformen von Elterngeld zum Beispiel angeht. Ne? Also es gibt ja in vielen Ländern schon, dass es anders läuft wie in Deutschland, dass man zum Beispiel sagt, es müssen beide Elternteile 50-50 Elternzeit nehmen, sonst bekommt man eben das Elterngeld nicht. Oder es gibt nur so und so viele Monate, wenn, ne, das ist ja schon so ein Ansatz gewesen mit dem Partnerschaftsmonat, dass man sagt dann, man kriegt eben nochmal 4 Monate Elterngeld plus, wenn man maximal 30 Stunden beide sich das aufteilen. Aber es ist natürlich dann so, dass viele dann diese obligatorischen 2 Monate nehmen und vielleicht noch diese Partnerschaftsmonate. Ne? Also das führt jetzt auch nicht zu mehr Gleichberechtigung. Ne? Dann wird vielleicht noch in den 2 Monaten gereist, was ja auch nichts Schlechtes ist, aber dann kriegen die Männer auch nicht mit, was Care-Arbeit eigentlich bedeutet. Ne? Das heißt, die haben nie diesen Alltag. Und das schaffst du eben nur, also so einen gesellschaftlichen Wandel um in den Köpfen der Menschen anzukommen, was auch diese Rollenbilder bedeutet. Das schaffst du nur, indem du politische Änderungen schaffst und damit quasi, ne, Voraussetzungen dafür, dass es überhaupt gemacht wird. Das sieht man ja auch an der Frauenquote, dass es anders nicht funktioniert. Ne? Also es muss halt einfach Regelungen geben, damit sich da was bewegt. Weil eben die Entscheider einfach immer noch die Männer sind. Und ne, das ist auch das vorhin, ich meinte in keinster Weise, dass Frauen sich nicht politisch engagieren, sondern ich bin da absolut pro. Mir ging es einfach nur darum, aufzuzeigen, dass es natürlich schon ein absolut extremes Privileg ist, das machen zu können, weil selbst ich, die jetzt als Beispiel in einer sehr privilegierten Lage ist, also ich müsste zum Beispiel nicht arbeiten, wenn ich nicht wollte, weil wir könnten auch von einem Gehalt leben. Das ist ja schon ein extremes Privileg, sondern ich entscheide mich, ich möchte arbeiten. Allein dieses Privileg haben super wenige Frauen in Deutschland, weil einfach in vielen Familien beide arbeiten müssen und beide vielleicht sogar Vollzeit arbeiten müssen, wenn sie denn die Kinderbetreuung haben, um quasi über die Runden zu kommen. Und da bleibt kein Raum mehr drüber nachzudenken, wie teile ich was zu Hause auf, wie teile ich Mental Load auf, wie schaffe ich Vereinbarkeit, sondern das ist einfach, beide gehen arbeiten und es muss so sein. So, und es ist halt einfach keine Zeit für die Kinder. So. Und sich dann quasi schon das Privileg zu haben, dass man überlegt, arbeiten beide in Teilzeit, arbeitet einer Vollzeit, einer Teilzeit, ne, entscheidet man das vor allem auch frei. Und dann noch die Zeit zu haben, sich politisch zu engagieren, finde ich, ist einfach ein großes Privileg. Und das ist bei den Männern natürlich nicht so, weil die haben den Rücken freigehalten seit Jahrzehnten. Ne? Das muss man halt schon auch sehen. Und deswegen sind die ja auch so männlich besetzt, die ganzen Parlamente und die Politik. Das wollte ich einfach nur nochmal aufzeigen. Und dann führt es natürlich auch dazu, dass man nur die Akademiker haben, die sich eben noch Kinderbetreuung leisten können, die sich leisten können, mit dem Mann eine faire Aufteilung zu machen, die dann in den Parlamenten sitzt, was natürlich wiederum zu sehr viel weniger Diversität führt, weil einfach diese Oberschicht privilegierte, die privilegierten Personen nur dafür quasi überhaupt befähigt sind, sich da zu engagieren. Also das wollte ich nur einfach nochmal deutlich machen.
Auf jeden Fall, und das wird sich nicht ändern. Also ich will auch nicht sagen, ne, Eltern können alleine das System nicht ändern, definitiv nicht. Und ich bin da bei dir. Es muss strukturelle, es muss politische Änderungen, Entscheidungen geben, die das Ganze erst auch wirklich machbar machen und finanziell machbar machen für Familien, weil eben nicht jede Familie hat das Privileg, sich das alles leisten zu können. Und da gibt es ganz viele Strukturen, die tatsächlich geändert werden müssen. Ich meine, Elterngeld hast du schon genannt, wurde seit Einführung 2007 oder so nicht mehr erhöht. Entspricht auch gar nicht mehr den Lebensrealitäten. Ich meine, auch da alleinerziehende Frauen beispielsweise, die vielleicht davor auch nicht in einem super Job gearbeitet haben, kriegen dann einen super geringen Satz, der lange nicht fürs Leben reicht. Genauso ist der Spitzensatz natürlich einfach fern von der jetzigen Realität, gerade wenn man sich die Inflation in den letzten Jahren anschaut. Und natürlich brauchen wir auch irgendwie eine Aufwertung von Care-Arbeit. Denn solange die nicht irgendwo aufgewertet wird, wird sich auch da, denke ich, tatsächlich nichts ändern. Und genauso müssen wir Dinge abschaffen, meiner Meinung nach, wie das Ehegattensplitting, das einfach begünstigt, dass am Ende Frauen sehr, sehr wenig verdienen und sehr wenig arbeiten. Ich glaube, das sind alles Strukturen, die auf jeden Fall abgeschafft werden müssen, definitiv. Und wo ein persönliches Engagement oder es ist auch nicht von persönlichen Entscheidungen abhängt. Nee, also da wird das auch nicht der Einzelne ändern können, sondern das ist tatsächlich eine politische Aufgabe, die halt leider aber auf ganz viel Gegenwind einfach stößt, weil wir seit eben Jahrhunderten so sozialisiert sind, in einem Patriarchat leben und wenige, glaube ich, diese Strukturen tatsächlich ändern wollen.
Und ich glaube, man hat auch oft nicht auf dem Schirm, wie viele Mütter sich tatsächlich dann doch politisch engagieren. Also ich weiß, es gab ja jetzt etliche Debatten um diese Kürzung von dem Elterngeld mit dieser Mindestgrenze. Dann gibt es inzwischen Vereine, die sich darum kümmern, dass es auch Mutterschutz für Selbstständige gibt, zum Beispiel, was es auch noch nicht gibt. Also es sind lauter so kleine Punkte. Dann gibt es viel in der Geburtshilfe, wo sich Mütter engagieren. Also viele Themen natürlich, wo sie auch selbst von betroffen sind, aber wo wirklich große Kampagnen gefahren werden und viele große Petitionen. Und trotzdem hat man das Gefühl, es bewegt sich so unglaublich wenig. Es gibt so viel Gegendruck und so viel Kritik. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass wie so eine Wand, also ich rede jetzt nicht von kommunaler Ebene, ne? Ich rede von höher. Dass sich einfach nichts ändert, was dann natürlich dann auch wahnsinnig frustrierend ist, ne, für diese Personen. Ein anderes, also mit dem Mutterschutz für Selbstständige, vielleicht kann ich dazu gerade noch ein Beispiel sagen, weil das ist ja auch jetzt bei mir irgendwie Thema mit Selbstständigen. Da ist es tatsächlich so, dass wenn man Unternehmerin ist in Deutschland, muss man sich entscheiden, will ich mein Unternehmen weiterführen oder will ich Elternzeit nehmen? Aber ich habe keine Möglichkeit, Elterngeld zu bekommen und mein Unternehmen weiterzuführen, weil entweder ich nehme das Elterngeld, darf aber nicht arbeiten und nichts verdienen. Und Elterngeld Plus ist dann auch ein Witz, ehrlich gesagt, weil dann, ne, wird es ja sofort abgezogen, was man verdient. Oder ich entscheide mich dafür, quasi auf Elterngeld zu verzichten, muss ja aber dann, um mein Unternehmen weiterzuführen, eine Vollzeit-Kinderbetreuung bezahlen. Und das ist ja absurd. Also, ne, das sind lauter so kleine Regelungen, wo man schon merkt, dass da wirklich Aufruhr ist, wo viel passiert. Und gleichzeitig frage ich mich, wo sind denn die ganzen Väter? Also, es betrifft ja auch die Väter, ne? Und daran sieht man ja auch wieder, wie ungleich das einfach in Deutschland immer noch aufgeteilt ist, dass immer die Mütter dafür einstehen, da Veränderungen zu schaffen. Und eigentlich sollte es ja die Familie oder, ne? Und selbst wenn das politisch noch nicht oder in den Unternehmen noch nicht gang und gäbe ist, dass Väter auch Elternzeit nehmen, dass Väter auch Care-Arbeit übernehmen, sollte es ja zumindest in den Köpfen angekommen sein bei den Vätern. Und das ist ganz häufig auch noch nicht der Fall, was ja zeigt, dass sich Väter einfach super wenig engagieren, ne? Also in diesem Bereich. Ja. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die man einfach, die an auch bürokratischen Hürden scheitern. Vielleicht ein anderes Beispiel. Ich habe mich beworben als ehrenamtlich, als quasi so, das heißt irgendwie Unternehmerin. Es ist so ein Programm vom Bundesministerium für Wirtschaft, wo man quasi als Unternehmerin in Schulen geht und zeigt Mädchen und also kleinen Mädchen, was es für Berufsbilder gibt. Ne? Also zum Beispiel, dass man auch was anderes machen kann wie Hausfrau werden, sondern halt eben auch Unternehmerin oder Akademikerin in dem und dem Bereich und sowas. Habe mich beworben, war damals, ich glaube, 8 Jahre selbstständig. Voraussetzung war, man muss 2 Jahre selbstständig sein. Und dann war das, die Hürde war quasi, dass ich nicht, dass ich erst seit 2 Jahren und nicht seit 3 Jahren in der neuen Selbstständigkeit war mit dem neuen Unternehmen und das alte Unternehmen wurde nicht berücksichtigt. Und deswegen durfte ich das dann nicht machen. Das ist so vollkommen absurd und daran sieht man, glaube ich, ganz gut, was für bürokratische Hürden, die wir in Deutschland haben, die es vielleicht in anderen Ländern so nie geben würde, ne? Einfach weil da seit Ewigkeiten nichts erneuert wurde. Dass wenn man sich ehrenamtlich engagieren will in so einem Bereich, das dann nicht machen kann wegen irgendeiner bürokratischen Hürde, das fand ich wirklich absurd. Ja,
Man
nichtsdestotrotz,
lernt.
ich fühle, da bewegt sich schon viel. Das hier klingt jetzt alles so sehr negativ, aber man muss ja auch wirklich mal aufzeigen, wie die Lage und die Situation ist. Und sie ist einfach gerade. Ja, es ist einfach nicht toll, was von den Müttern erwartet wird, ne? Und da muss man dann auch einfach mal aufstehen und sagen, so geht's halt nicht.
Ja, dein Beispiel zeigt ja jetzt auch, dass es im Grunde genommen auch nicht darum geht, dass man vom Ziel her denkt, ne? Es war ja ein guter Gedanke eigentlich mit dem Programm, aber wenn dann diese Hürde zum Beispiel nicht genommen werden kann, dann ist auch das Ziel aus dem Auge verloren. Also das finde ich halt wirklich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, wir haben ja auf so vielen Ebenen zu tun eigentlich und es wird auch auf sehr vielen Ebenen getan und das finde ich, muss auch publik gemacht werden. Also das, dazu ist jetzt unser Podcast vielleicht auch eine Anregung. Also ich finde es auch sehr wichtig, dass Frauen wissen, wo sie sich wie engagieren können. an welchen Stellen man zum Beispiel da auch Unterstützung bekommt. Und da möchte ich wirklich nochmal, ich ist jetzt kein Werbeblock für ein bestimmtes Buch, aber dieser Titel, den wir am Anfang erwähnt haben, der ist ja immer genauso aufgebaut. Wo kriegst du Informationen, wo kriegst du Unterstützung, wie kannst du selbst Unterstützung anbieten? Und das, finde ich, ist einfach irgendwie ein guter Ansatz, um tätig zu werden. Brauchen uns ja sonst nicht zu wundern. Ich meine, die Geburtenrate geht ja angeblich jetzt auch wieder zurück. Also warum wollen denn junge Menschen keine Kinder mehr haben? Also wenn die Gesellschaft sich nicht bereit macht für sie.
Ja, und man hat ja auch keinen, also wie du vorhin gesagt hast, ich habe auch das Privileg, dass ich Großeltern hier habe. Das war auch ein Grund, warum wir wieder aus Berlin nach 12 Jahren zurückgezogen sind. Aber auch dieses Privileg haben ja extrem wenige, ne? Also gerade in den Großstädten, das gibt es halt einfach nicht mehr. Und da hat sich einfach in dem Punkt schon die Gesellschaft gewandelt, dass Frauen jetzt eben gerne wieder arbeiten möchten und können. Aber eben das Drumherum, das Umfeld hat sich nicht angepasst. Ne? Also dieses, dass man im Mehrgenerationenhaus irgendwie sein Leben lang lebt und die Oma mit aufpasst aufs Kind, das wird es natürlich schon erleichtern. Aber wer hat das heutzutage noch? Also das gibt es halt einfach nicht mehr. Ja.
Ja, oder das neu erfinden.
Genau, das ist richtig. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, das gibt es so kaum mehr, dass man irgendwo tatsächlich irgendwie in so einem Mehrgenerationenhaus lebt. Man muss es vielleicht genau anders irgendwo sich strukturieren und sich irgendwo andere Netzwerke schaffen. Aber das ist dann eben immer wieder auf dieses Private irgendwo abgewälzt, dass man sich dann irgendwie privat engagiert. Und da schlage ich vielleicht wieder doch die Brücke zur Kommunalpolitik, dass da halt eine Forderung definitiv sein muss, einfach, dass die Betreuung, ne, die Betreuung verbessert wird, dass die Betreuungsquote verbessert wird, aber auch die Qualität. Also ich finde, das ist etwas, das bei uns, vor allem in Münster, ich glaube, in Dieburg seid ihr ein bisschen besser aufgestellt als in Münster, einfach wirklich noch fehlt. Also man hat einfach gar nicht die Möglichkeit, seine Kinder betreuen zu lassen, weder von den Zeiten her, noch tatsächlich, also ist es manchmal auch wirklich ein Glück, dass man überhaupt einen Platz bekommt. Und ich finde, das ist schon ein Punkt, wo man halt auch einfach gar nicht den Einfluss hat. Ne? Also man kann halt, wie ich es vorhin auch sagte, nicht an allem, irgendwo können die Eltern was ändern. Ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man sich persönlich irgendwo engagiert, um einfach eine andere Meinung auch reinzubringen, eine andere Perspektive reinzubringen. Und ja, es gibt, wie du sagst, machen schon ganz, ganz viele Initiativen von Frauen. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Also und ich meine, klar, es wäre es auch schön, jetzt einfach die positiven Seiten irgendwie rauszuarbeiten, aber ich finde auch, dass man einfach, dass so viel noch zu tun ist, dass es einfach wichtig ist, eigentlich eher zu sagen, was alles noch nicht erreicht ist. Also weil ich einfach denke, wir sind noch so weit weg. Etwas, das ich wirklich, bevor ich Kinder bekommen habe, nicht gesagt hätte. Also da dachte ich auch, okay, mir stehen doch alle Türen offen. Ich bin gleichberechtigt. Ich kann eigentlich werden, was ich möchte. Und wenn ich nur hart genug arbeite und irgendwo persönlich mich da irgendwie genug einbringe, werde ich schon einen gut bezahlten Job finden und werde alles machen können, was ich will. Und erst tatsächlich mit den Kindern habe ich gesehen, dass die Strukturen doch so eingefahren sind, dass man nicht alles selbst irgendwo ändern kann. Ja, dass man doch irgendwo die Veränderung der Strukturen braucht. Und dafür braucht es halt wirklich sehr viel. Ne?
Ja, und gerade was, also weil du die Kitas angesprochen hast, bei uns ist es so, dass man schon gut Kita-Plätze bekommt, aber das Personal einfach fehlt. Ja. Und selbst wenn der Personalschlüssel quasi voll belegt ist, heißt es nicht, dass das Personal auch da ist. Ne? Es gibt immer Krankheitsfälle. Es gibt auch Langzeitkrankheitsfälle, die dann nicht neu besetzt werden können. Also das ist dann komplett abhängig von der Personalsituation in der Kita. Und dazu muss man ja auch sagen, ist in den letzten Jahrzehnten ja so unglaublich viel versäumt worden auf höherer politischer Ebene. Sieht man ja in allen sozialen Berufen, ne? Also das ist einfach schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen, dass einfach keiner mehr diese viel zu lange Ausbildung machen möchte. Und da passieren ja jetzt langsam schon Fortschritte, dass man die Ausbildung zum Beispiel kürzt, dass man Quereinsteiger reinlässt, ne? Dass man das irgendwie staatlich bezuschusst und jetzt nicht mehr die teure Ausbildung selbst finanziert werden muss komplett. Also da passiert schon einiges. Und trotzdem ist es natürlich so, dass unter den Arbeitsbedingungen die wenigsten da arbeiten möchten. Und der Fachkräftemangel ist in dem Bereich einfach enorm. Und das wiederum wirkt sich natürlich extrem auf die Qualität der Kinderbetreuung aus. Mal abgesehen davon, dass der Personalschlüssel, der festgelegt ist, ein absoluter Witz ist. Also man kann nicht mit 2 Erziehern, wenn sie denn da sind, 25 Kinder gut betreuen. Ne? Da reden wir dann eher von verwahren oder aufbewahren oder irgendwie beaufsichtigen. Aber von einer wirklichen Förderung kann man da nicht mehr sprechen. Ne? Das ist einfach allein diese politische Voraussetzung, wie der Personalschlüssel ist, ist einfach schon extrem schlecht. Und wenn dann noch welche fehlen und man kann die nicht neu besetzen, dann wird es natürlich noch mal schlechter. Das heißt, wenn man einen Platz bekommt, ist es ja nicht gegeben, dass die Betreuung auch gegeben ist. Und dann ist man als Mutter wieder in der Situation, man muss eigentlich arbeiten, man muss aber gleichzeitig die Kinder betreuen, man muss aber auch für die Kinderbetreuung bezahlen in der Zeit, weil man bekommt das ja auch nicht erstattet, wenn die Kita ausfällt. Und dann wird man teilweise noch gefragt, ob man irgendwie sich da engagieren kann und als Betreuer aushelfen kann oder sowas. Und dann frage ich mich so, ja, soll ich mich 4 teilen? Also es ist einfach dieses Verständnis für was das mit Eltern macht, wenn die Betreuung nicht funktioniert, ist mir einfach zu wenig vorhanden.
Das ist richtig.
Bei den Personen, die entscheiden. Und man weiß auch nicht so richtig, wer entscheidet. Das ist alles sehr undurchsichtig.
Das ist richtig. Ich glaube, da braucht es sowohl Verständnis vom Arbeitgeber tatsächlich, auch dass Männer beispielsweise zu Hause mal bleiben, wenn die Betreuung ausfällt, wenn das Kind irgendwie krank ist. Es braucht eigentlich viel mehr auch Krankenkindtage. Da habe ich letztens auch gelesen, in Frankreich sind es, glaube ich, bis zu 120 Tage, die man da bezahlt bekommt. Da sind die Tage, die wir jetzt hier in Deutschland irgendwie auf 30 aufgestockt haben, bekommen haben, ja dagegen schon quasi lächerlich. Aber genauso braucht es natürlich halt das Verständnis auf politischer Ebene. Und das sehe ich bei uns auch immer nicht. Ich war ein Jahr auch im Gesamtelternbeirat bei uns aktiv und habe mich da auch immer sehr gewundert, dass auch in der Verwaltung, wo eben die Kitas am Ende die Verantwortung für die Kitas am Ende liegen, dass da einfach sehr wenig Verständnis dafür da ist, dass heutzutage eben Frauen arbeiten, dass heutzutage die ganze familiären Strukturen einfach anders sind. Und es ist irgendwie ein langer Weg. Also es ist wirklich einfach noch ein langer, langer Weg und manchmal weiß man gar nicht, wo man alles ansetzen soll, um diese ganzen Kämpfe, die da so vor einem liegen, tatsächlich zu ändern, die ganzen Kämpfe
auszutragen.
Total, genau, auszutragen, danke. Ich finde, es sind so viele Baustellen tatsächlich. Ich finde auch interessant, dass es Ansätze gibt, wie du es gesagt hast, was die Kinderbetreuung angeht, ein verbesserter Einstieg, ein leichterer Einstieg, kürzere Ausbildungszeiten. Aber ich glaube, auch da ist es ganz wichtig, dass man halt auch einfach die Bezahlung verbessert. Und das kriegen wir wieder nur hin, wenn wir tatsächlich auch Care-Arbeit wenn Care-Arbeit aufgewertet wird, wenn Care-Arbeit irgendwo einen Wert bekommt. Eben auch in dem Buch, wir ganz zu Anfang mal erwähnt hatten, von Alexandra Zykunov, fand ich auch sehr, sehr spannend, eigentlich zu lesen, dass gerade Bereiche, die heutzutage schlecht bezahlt sind und auch Frauen zugeschrieben sind, dass sie gar nicht irgendwie schlecht bezahlt werden, weil, also, ne, Frauen da reinkommen in diese Bereiche, weil sie schlecht bezahlt sind, sondern andersrum. Sie werden erst schlecht bezahlt, sobald quasi viele Frauen in dem Beruf sind. Also ich finde das total
Typisch.
spannend. Genau, dass halt wir so stark sozialisiert sind, dahingehend, dass Frauen eigentlich weniger wert sind, Care-Arbeit weniger wert ist, Frauen schlechter arbeiten und dass das alles dann dazu führt tatsächlich, dass auch diese Berufe dadurch weniger Geld bekommen. Historisch, ich glaube, weiß gar nicht, ob das, sie hatte auch ein Beispiel genannt, war es in der Medizin, aber ich komme leider jetzt gerade nicht drauf, wo dann halt tatsächlich früher mehr Männer gearbeitet haben und erst als dann tatsächlich Frauen immer mehr in diesen Beruf eingestiegen sind, sich die Gehälter entsprechend verändert haben und gesunken sind. Also ich finde, das ist
Das ist ja nicht schon immer so, ne? Wir waren ja mal
ja, genau.
irgendwann gleichberechtigt. Also es war mal so, dass ganz früher quasi Mann und Frau gleich auf dem Feld gearbeitet haben, solange sie Selbstversorger waren. Und dann erst mit der Industrialisierung kam das, ne? Als dann irgendwie Grundstücke veräußert wurden und Dinge weiterverkauft wurden, dann kam das erst. Ist auch ganz spannend, wenn man sich da mal die Geschichte anguckt, wo man auch denkt, wir sind schon so lange in Anführungsstrichen gleichberechtigt, wenn man sich mal anschaut, seit wann Frauen ein Konto öffnen dürfen in Deutschland, seit wann sie wählen dürfen, seit wann es überhaupt erst Elterngeld gibt und sowas, ne? Ganz spannend, sich das mal anzuschauen. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, es geht, glaube ich, auch nicht darum, sich politisch zu engagieren, um Veränderungen zu schaffen, jetzt unbedingt nur in Parlamenten, in der Politik, sondern auch darum, Aufklärung zu schaffen, indem man eben sagt, so kann es funktionieren. Ne? So kann man vielleicht ein gleichberechtigtes Modell in der Partnerschaft, in der Familie leben. So. Und das ist überhaupt Mental Load. Und du musst das nicht alles alleine machen. Und du musst nicht diese ganzen, wie du schon sagst, Kämpfe alleine austragen zu den Müttern, sondern ihr als Team. Ne? Ich bin immer ein Fan davon, sich quasi als Team zu sehen in der Familie, wie man sich als Geschäftspartner sehen würde, weil dann ist man auf einer anderen Diskussionsebene, was Aufgabenverteilung angeht und sowas. Und gleichzeitig finde ich es auch extrem wichtig, dass wir weggehen von diesem Bashing, ist jetzt wieder so ein englischer Begriff, aber von diesem, dass wir einfach toleranter werden, was verschiedene Modelle von Lebensweisen angeht, ne? Verschiedene Rollenmodelle oder verschiedene Arbeitsaufteilungsmodelle und sowas. Weil wir auch da, es gibt immer dieses, entweder das alte Rollenbild oder so die Working Mom, ne? Was ja auch schon vollkommen absurd ist, weil alle Mütter arbeiten, sind nur manche berufstätig und manche halt nicht. Und das zeigt schon wieder das Verständnis für Care-Arbeit und die Wertschätzung für Care-Arbeit. Aber dass wir ein bisschen kommen von diesem, wie du arbeitest jetzt schon wieder oder du arbeitest noch nicht, wie kannst du denn so viel arbeiten, du musst doch bei deinen Kindern sein. Oder zum Mann irgendwie, wie weich bist du denn, du machst Elternzeit oder sowas, ne? Also wir haben da so eine Intoleranz in unserer Gesellschaft, die für alle Beteiligten einfach wahnsinnig anstrengend ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist, was dann auch in Richtung Gleichberechtigung geht, ist, dass man eben sein Lebensmodell frei wählen kann und dass aber beide PartnerInnen das frei wählen können. Also bei uns war es auch so, dass wir nach der ersten Geburt von der ersten Tochter beide im 50-50-Modell gearbeitet haben und ich sehr schnell nach der Geburt. Ach nee, ihr seid noch da. Ich dachte, ihr seid schon wieder weg. Ich sehr schnell nach der Geburt wieder in den Beruf eingestiegen bin und wir uns das aufgeteilt haben, wir das ein Jahr so gemacht haben. Und ich wusste beim zweiten Kind, ich will das nicht nochmal so, weil ich habe 50 Stunden in Anführungsstrichen Teilzeit gearbeitet, was ja mehr wie Vollzeit ist. Und beim zweiten Kind haben wir uns bewusst dafür entschieden, dass ich mehr Care-Arbeitszeit habe und weniger Erwerbsarbeitszeit. Und das ist aber eine ganz bewusste Entscheidung. Und ich selber musste erstmal das irgendwie verarbeiten und für mich finden, okay, es ist aber trotzdem gleichberechtigt, weil es ist eine bewusste Entscheidung. Und das ist, kommt ja von dem Druck von außen, von der Gesellschaft, dass man immer suggeriert bekommt, du musst das aber so und so machen und dann bist du keine Karrierefrau, wenn du das jetzt so und so entscheidest. Ne? Und da frage ich mich, warum ist das so, warum muss das so sein? Da müssen wir alle, glaube ich, noch lernen, ein bisschen toleranter zu werden.
Ich finde auch, natürlich, also jeder sollte sein Leben so leben dürfen, wie er es gerne möchte. Und jeder sollte das frei entscheiden dürfen. Aber ich glaube, da sind wir trotzdem auch noch weit davon entfernt, dass jeder das auch tatsächlich am Ende frei entscheidet, solange es nicht gewisse grundlegende Dinge gibt, die sich ändern, die wir ja auch vorhin schon genannt haben, Elternzeitgeld, Ehegattensplitting etc. pp. Also es gibt so viele Sachen, die sich auch tatsächlich erstmal ändern müssen. Auch die Mentalität muss sich erstmal ändern, dass Männer in Teilzeit gehen können, ohne dass sie dann irgendwo belächelt werden, dass diese Rollenbilder überwunden werden, weil all das führt am Ende ja trotzdem dazu, dass wir diese Entscheidung gar nicht frei treffen, auch wenn wir sie gerne frei treffen würden oder wir uns auch mal eigentlich ja selbst belügen, dass wir sie frei treffen, weil wir diese Freiheit gar nicht haben, solange die Grundlagen nicht geschaffen sind. Und daher ja, finde ich, ist es trotzdem so wichtig, dass, ja, dass man halt auch mal weiterhin diese Alternativmodelle zu diesem klassischen, ne, Rollenbild immer wieder sieht, dass das normaler wird, dass man viel mehr auch den Kindern zeigt, dass man eben nicht immer in diesem Vater arbeitet Vollzeit, Mutter arbeitet Teilzeitmodell arbeitet, auch wenn es natürlich für viele auch die richtige Entscheidung sein kann. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber nur, wenn sie halt tatsächlich frei getroffen wird, diese Entscheidung. Und das bezweifle ich bei den aktuellen Strukturen einfach noch sehr oft.
Also mein Schlusswort wäre jetzt, im Grunde genommen geht es darum, dass dafür die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Und da haben wir auf allen Ebenen zu tun. Und ich denke, das Umdenken selbst muss natürlich in allen Köpfen stattfinden, aber die guten Modelle müssen halt auch einfach aufgezeigt werden und gelebt werden. Also ich habe das Gefühl, wir haben an sehr vielen Stellen noch zu tun und wir werden wahrscheinlich uns auch nicht das letzte Mal vielleicht in so einer Runde getroffen haben, um mal zu schauen, wie weit sind wir denn gekommen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt irgendwie zum Schluss kommen, da ist schon einer, der auf die Uhr immer schaut. Ich möchte euch ganz herzlich danken dafür, dass ihr euch bereit erklärt habt, auch so einen ganz persönlichen Einblick in eure Lebensform, in eure Entscheidungen zu geben und vielleicht damit auch tatsächlich Anregungen geschaffen habt. Wir werden, denke ich mal, am Ende irgendwie oder bei der Veröffentlichung auch nochmal auf die Bücher hinweisen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ich glaube, es ist auch manchmal ganz gut, wenn man sich einfach nochmal vertieft in Ruhe. Ich sage danke. Möchtet ihr noch ein Schlusswort loswerden?
Nee, also auch, genau, auch euch danke für die Möglichkeit einfach hier zu sprechen. Ich fand das auch sehr spannend einfach. Ich kannte dich ja, Maren, noch nicht. Und fand das auf jeden Fall sehr spannend einfach. Und ja, ich glaube, das Schlusswort wäre von meiner Seite das, was ich vorhin gesagt habe. Der Appell einmal natürlich an die Politik, klar, aber auch an jeden Einzelnen, sich einfach zu engagieren, zu gucken, dass man, wenn man das Privileg hat, und das ist nicht selbstverständlich, dass man dies sieht, dass man dieses Privileg hat und irgendwo nutzt, um ja, den Wandel voranzutreiben, um irgendwo sich da auch für andere einzusetzen, dass auch die irgendwann die Möglichkeit haben, freier zu entscheiden.
Danke. Ja, ich möchte mich auch bedanken. Also ich glaube, wir haben viele Themen angerissen. Da gibt es natürlich noch sehr viel mehr zu erzählen. Vielleicht wäre es auch eine Idee, tatsächlich mal eine Veranstaltung zu machen, wo Frauen in Dieburg speziell sich mal anschauen können, wie es in der Kommunalpolitik läuft.
Gute Idee.
Wo man, wie man da quasi Mitspracherecht hat und um welche Themen es vor allem geht, weil ich oft noch dieses Bild habe von, wir haben vorhin die alten weißen Männer besprochen, vielleicht auch, dass es sehr um Kleinigkeiten geht, die ausdiskutiert werden, die wir in unserer Generation einfach anders lösen. oder anders lösen würden, anders angehen würden. Kann man vielleicht auch damit vergleichen mit Startup-Welt versus Riesenkonzern. So, ne, was man einfach für Möglichkeiten hat, wie man agiert und wie man irgendwie schneller Dinge voranbringen kann, ohne zu sehr sich im Detail zu verlieren. Also das fände ich tatsächlich nochmal ganz spannend. Vielleicht eine Anregung für euch.
Ja, schöne Anregung.
Mehr Frauen ins Parlament zu bekommen.
Genau.
Mehrere Frauen.
Ja. Wunderbar. Dann sagen wir Tschüss.